Freut euch auf einen Frühling voller Spaß und Abenteuer im Phantasialand. Mit MyTickets zum Vorverkaufspreis ab 29 statt 68 Euro. Je früher ihr bucht, desto besser der Preis. Sichert euch jetzt eure Tickets für den Mai zum Aktionspreis ab 29 Euro. Nur noch bis Montag auf phantasialand.de.
Zu stärken. So, beziehungsweise, ja, Gottes froh, nennen wir es so.
Erzähl mal, wie stehst du generell zum Thema Ramadan? Ist das für dich eine wichtige Zeit oder sagst du, naja, jetzt wichtig, früher nicht oder andersrum? Erzähl.
Nee, das ist eine sehr wichtige Zeit.
Warum ist sie wichtig? Für dich jetzt natürlich.
Ja, weil man da Allah sehr nahe steht.
Und was macht diese Nähe? Wir haben es vorhin schon gehört von Miriam, die gesagt hat, hey, ich habe da das Gefühl, mehr verbunden zu sein mit Allah. Warum?
Ja, weil man ja nichts isst, weil man Angst vor Allah hat.
Ist es Angst tatsächlich, die dich treibt?
Ja, nee, das ist einfach, um die Gottesfurcht zu stärken. Mhm. Dafür ist ja Ramadan da. Also viele sagen ja, man denkt, dass man dann nachvollziehen kann, wie es armen Menschen geht, aber die These ist auf jeden Fall falsch.
Richtig. Schön, dass du das erwähnst. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal gehabt, dass das jemand gesagt hat. Es ist einer der vielen Aspekte. Bleib kurz dran, wir sind für 10 Sekunden weg.
Schlafen können wir wann anders.
Hier ist die Radio Regenbogen Night Lounge.
Jetzt anrufen und live dabei sein. 08000 34 35 36.
Und da sind wir auch schon wieder. Heute das Thema, so war mein Ramadan 2025. Geht noch 2 Tage, aber ich möchte heute schon mit euch darüber sprechen. Letztes Jahr haben wir es vorm Ramadan gemacht, heute machen wir es danach. Und vielleicht machen wir dieses Jahr wieder vorm Ramadan. Schauen wir mal. Jetzt habe ich Hakan dran. Er sagt, ich habe das Gefühl, der Ramadan ist eine Zeit, in der ich Allah einfach näher stehe. Ist auf jeden Fall eine intensive, wichtige Zeit für mich. Und du sagst, es ist auch so die Zeit, in der ich diese Gottesfürchtigkeit irgendwie zu spüren bekomme, ja?
Ja.
Was ist denn Gottesfurcht in deinen Augen?
Ja, wie soll ich es dir beschreiben? Sehr schwieriges Thema.
Nee, aber würdest du sagen, das geht so in die Richtung, dass all mein Handeln quasi da eine Rolle spielt? Nur weil Gottesfurcht ist für mich jetzt, meine Definition ist so, Gott sieht alles. Steht ja außer Frage für jemanden, der gläubig ist, dass Gott alles sieht, das Gute wie das Schlechte. Macht dich das dann nochmal bewusster?
Ja, auf jeden Fall. Also man soll ja das ganze Jahr über Angst vor Allah, also ich sag mal, den Glauben nicht verlieren und nicht nur an Ramadan, an seinen Gott glauben oder an Allah glauben in dem Fall. Also dazu gehört ja auch dieses 5-malige Beten am Tag.
Ja, das stimmt. Aber du sagst ja gerade, schon wieder hast du Angst gesagt. Glaubst du, wenn jemand guten Herzens ist, ein guter Mensch, einfach ein Mensch, der stets Gutes tut, glaubst du, der oder die muss Angst haben vor Allah, vor Gott?
Müssen nicht, ne? Allah erkennt ja die guten Taten eines Menschen.
Aber dann muss es doch ein anderes Gefühl geben als Angst, das einem Stärke gibt.
Ja, Angst ist jetzt das falsche Wort dafür, ja. Aber.
Oder sprichst du von dir und sagst, naja, ich habe schon ab und zu mal falsche Entscheidungen getroffen, da bin ich nicht ganz stolz drauf.
Ja, jeder von uns trifft doch mal falsche Entscheidungen.
Das ist wahr, ja. Aber wie bewahrt man sich davor, weitere zu treffen? Durch den Glauben vielleicht.
Ja, durch den Glauben auf jeden Fall. Ja.
Zu reflektieren quasi. Aber wie findet man raus, was ist die richtige Entscheidung? Was sind die zukünftigen richtigen Dinge, die ich treffen muss, die ich machen muss, die ich sagen muss, um in die richtige Richtung zu gehen? Wie findest du das für dich persönlich raus?
So spontan fällt mir gerade nichts ein.
Und wenn du mal in einer kniffligen Situation bist, wo du sagst, ich merke schon wieder meine Emotionen, mein Temperament, ich muss irgendwie aber eine andere Lösung finden. Ich kann nicht wieder so handeln wie früher. Hast du da irgendwie einen Gedanken zu?
Nee.
Gibt es eine Person, die du fragst, wenn es schwierig wird?
Bezüglich Religion?
Nö, bezüglich deinem Leben. Wenn du merkst, schwierige Situation, ich weiß nicht, vielleicht sagst du, ja, ich frage meine Eltern, ich frage einen guten Freund.
Ach so, nee, ja, mein Freund Alex. Also ich habe einen sehr guten Kumpel namens Alex.
Und dann sprichst du mit dem?
Ja, also mit dem spreche ich gerne über alles.
Hast du schon mal nach Lösungen im Koran gesucht?
Die Lösung ist auch Koran, also das Koran.
Aber wahrscheinlich kannst du mit Alex nicht darüber sprechen, oder doch?
Ach doch, der ist jetzt seit 3 Jahren auch zum Islam konvertiert.
Ah, wie kommt's? Durch dich oder durch war vorher schon?
Unter anderem, ja, ich habe den ein paar Mal mitgenommen in solche Gespräche. Und dem hat es so sehr gefallen, also der hat sich wohlgefühlt bei uns. Dann hat ihn der Hodja, also der Imam, aufgeklärt.
Aber wenn ihr untereinander seid, also was sind das dann für Themen, über die man dann philosophiert, nachdenkt?
Ja, über Gott und die Welt.
Ja, gut, das ist ja so die so den Spruch kenne ich. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Aber gibt es da ganz konkrete Dinge, wo ihr dann auch sagt, irgendwie, das müssen wir mal angehen, das müssen wir mal wirklich irgendwie in unser Leben integrieren? Oder schwierig?
Hallo?
Ja, ich habe dich gefragt, Hakan. Noch da?
Hallo?
Jetzt hört er mich nicht mehr. Oder er tut so, als ob. Hakan, ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Ich fand es ja trotzdem schön, auch den Einstieg fand ich schön. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung, mal gucken, wer uns da erwartet. Da haben wir wen mit der Endziffer 5. Hallo, wer da, woher? Wer hat die Endziffer 5?
Hallo?
Hi,
hallo?
Wer da, woher?
Esad.
Nochmal?
Hi, servus. Ja, hallo, ich bin der Esad.
Esad, grüß dich, woher bist du?
Kreis Göppingen.
Göppingen?
Ja, genau.
Mit P, okay. Ich verwechsel immer Göppingen mit Göttingen. Freue mich, dass du da bist, Esad.
Göttingen, ja, das kommt doch so.
Ich verwechsel
Freut mich auch.
Ja, gerade eben habe ich den Hakan gefragt, was ist denn so für ihn persönlich der Sinn des Ramadan? Was ist er denn für dich?
Mhm. Also ich habe auch gehört, du hast Fragen und willst Erklärungen. Deswegen, falls du eine Frage hast, kann ich mich gerne fragen. Der Sinn des Ramadans, das ist ein bisschen tiefgründiger. Und zwar sind die Muslime der Überzeugung, dass sie eine Vollendung der Weltreligionen sind, heißt Judentum und Christentum. So. Die Muslime sind der Überzeugung, dass jedes Mal, wenn eine Religion vom Weg Gottes abgekommen ist, ein neuer Prophet abgesandt wurde. Es gibt ja verschiedene Propheten, sei es Noah, Moses, Jesus etc. Mhm. So, und der Islam, der ist einfach eine Vollendung. Da basiert sich zum Beispiel der Islam an Ramadan unter anderem am Alten Testament des Christentums. Mhm. So, dort wird zum Beispiel überliefert, dass der Jesus auch so gefastet hat, wie die Muslime fasten, so wie ihr es durch die Muslime kennt. Mhm. So. Und als der Islam abgesandt wurde in dem Monat, war das eine Sache, dass, ich sag mal so auf Englisch, die islamische Religion, die ist eine sehr straighte Religion. Da gibt es Regeln so und die befolgt man und dürfen auch nicht verändert werden. Mhm. Und damals hat man unseren Propheten also auferlegt, dass die Anhänger von Mohammed auch zu fasten haben, einfach aus Güte zum Gott. So. Mhm. Heißt, die Muslime, die verzichten ja während des Tages, es geht ja von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, auf Essen, auf Trinken und auch auf Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Und es sind ja eigentlich Triebe, die den Menschen ausmachen. Es sind Gelüste, die den Menschen ausmachen. Und diese Gelüste hat halt nicht jeder im Griff. Du musst dir ja vorstellen, auch ich als Moslem habe manchmal, wenn ich auf Arbeit bin, das Bedürfnis zu trinken. Aber einfach aus diesem Respekt und diese Liebe zu Gott, dass er der Allmächtige ist, verzichte ich einfach auf diese Triebe.
Okay, also das hast du schon mal einen neuen Punkt mit reingebracht. Es ist das Gedenken an die Offenbarung des Korans, was natürlich einige Sachen mit sich dann bringt. Was heute auch noch nicht genannt wurde, es gehört zum einen der fünf Säulen des Islams. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Mhm. Ich bin da nicht so der Experte. Kannst du die fünf Säulen aufzählen?
Gut. Ja, also, fünf Säulen des Islams.
Ja.
Die fünf Säulen des Islams sind erstens das Glaubensbekenntnis,
mhm,
dann das Gebet, die Muslime, die beten fünfmal am Tag.
Mhm.
So, das Glaubensbekenntnis ist auch, muss ich ergänzen, ein kurzes Glaubensbekenntnis. Das sagen Muslime in jeder Situation, sollten sie auch mehrmals am Tag sagen. Da im Glaubensbekenntnis, da würde ich gerne drauf eingehen, bezeugen wir einfach, dass es keine Macht gibt, die dem Allah, also dem Gott, gleichkommt und dass Mohammed unser Gesandter ist. So, das sagen wir mehrmals am Tag. Wie gesagt, die zweite Säule ist das Gebet. Die dritte Säule ist das Fasten, worum es ja hier geht. Dann die soziale Pflichtabgabe. Als Moslem bist du verpflichtet, eine Pflichtabgabe abzugeben, je nach Vermögen, für Bedürftige, für Waisen, für Leute in Not etc. Und die letzte Säule ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Das ist unsere Heiligstätte.
Das letzte hätte ich dir auch sagen können. Das wusste ich nämlich noch. Das hatte ich noch. Eine Sache, die leider auch nicht jeder hinbekommt. Hast du es schon hinbekommen oder hast du es noch vor?
Ich habe es auf jeden Fall vor. Die Sache ist, ich bin ja auch noch jung, so. Das ist jetzt keine Ausrede, aber nach der Pilgerfahrt glauben die Muslime daran, also wenn diese angenommen wird, dass man in der Hoffnung halt, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Mhm. So. Je nachdem musst du dich auch dementsprechend verhalten. Mhm. Also es ist ja eine große Sache.
Wenn du so auf dein Leben gerade blickst, würdest du sagen, zum Glück habe ich da nicht so viele Sünden? Oder sagst du, selbst die kleinen Sünden sind für mich zu viele Sünden, auch die muss ich loswerden?
Da ist es wieder ein interessantes Thema unter den Muslimen. Es gibt Überlieferungen, dass unser Prophet gesagt hat, dass der beste Gläubige derjenige ist, der sündigt. Aber das muss man jetzt verstehen. Was meinte er damit? Wenn man sein Leben nur auf Sünden und gute Taten reduziert, ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Islam ist ein Lebensstil, sage ich mal. Hauptsache im Islam ist, egal wie oft du sündigst, egal wie oft du vom Weg abkommst, einfach wieder zu der Wurzel zurückzufinden. Deswegen gibt es da keine konkrete Antwort zu sagen, ich habe viele Sünden, ich habe wenige Sünden, weil man sündigt ja auch unterbewusst.
Und das wiederum zeigt eigentlich, wie stark diese Person ist, wenn sie trotz all dieser, ich nenne es jetzt mal Fehlleitungen, trotzdem am Ende den richtigen Weg wählt, richtig?
Genau.
So in die
Richtung. Wie gesagt, zum Beispiel kann es auch sein, dass ich jemanden unfair behandle oder vielleicht was sage, was ich nicht gehört, aber einfach unterbewusst. So. Deswegen kann man nie sagen, ob man viele Sünden hat, weil es ist halt auch eine sehr große Herzenssache. Man weiß ja nicht, wie Gott es aufnimmt, sage ich mal, weil es kann sein, dass ich jetzt nicht der beste praktizierende Mensch bin, aber einfach ein reines Herz habe und andere Dinge einfach besser mache als andere. Zum Beispiel, das ist keine Ausrede, wie gesagt, aber viele Jugendliche müssen halt bedenken, klar, das Gebet ist eine Säule und eine Pflicht in unserer Religion. Heißt aber nicht, dass du ein schlechter Moslem bist oder sonst was. Vielleicht machst du andere Dinge besser. Sei es, keine Ahnung, bedürftigen Menschen helfen, einem Bruder in Not helfen oder so verschiedene Dinge halt.
Ja. Wenn, du sagst ja gerade, wenn man das weiß, dann wird man auch immer diese Vergebung erhalten. Man kann es aber auch leicht machen. Man könnte auch sagen, hey, ich mache dies und das und jenes. Und am Ende zählt ja nur, dass ich gebetet habe und um Vergebung gebeten habe. Aber du sagst, nein, das ist nicht der richtige Weg.
So ist es leider.
Nein, so ist es nicht. Nein. Aber es wird manchmal, oder es ist oft der Vorwurf gegenüber einigen Leuten, wie kann man sich davor auch schützen, dass man nicht in diesen Gedanken verfällt, dass man sagt, naja, komm, ist dann wieder gut gemacht.
Die Sache ist die, Bei uns Muslimen und wie es mir auch beigebracht wurde, weil ich bin gebürtiger Moslem, man weiß ja nie, was Gott dir vergibt und was Gott dir nicht vergibt. Da kannst du dir nicht sicher sein.
Das ist interessant. Diese Formulierung habe ich so noch nicht gehört. Das heißt, du willst sagen, es gibt Dinge, die er nicht vergibt?
Es kann ja. Gott ist allvergebend. So, aber ich kann mich nicht in Gottes Angelegenheiten mischen, so, und deswegen haben wir in der Sprache so einen Gebrauch zu sagen, Gott weiß es am besten. Wir hoffen auf Vergebung. Mhm. So. Und es wird auch überliefert, dass er allvergebend ist. Mhm. Aber es gibt auch, so wie bei euch Christen, Todsünden. So wurde es mir damals im Religionsunterricht beigebracht. Zum Beispiel, wenn du Gott etwas gleichstellst, das ist eine Todsünde, die wird dir nicht vergeben. Muslime glauben auch an schwarze Magie, zum Beispiel. Sowas wird dir nicht vergeben, weil einfach nur Gott der Allmächtige ist und du zu solchen Dingen nicht greifen darfst, indem du Menschen mit anderen Mächten ihr Leben kaputt machst oder sonst was. Götzendienst, sowas vergibt dir Gott nicht. Er ist der Allmächtige, er verdient es, angebetet zu werden, geehrt zu werden. Solche Dinge werden dir nicht vergeben.
Nur mal kurz sagen, aber das sind Überschneidungen mit anderen heiligen Büchern, wo es doch sehr viele Parallelen gibt. Das stimmt. Ich würde gern zu dir noch kommen, Esat. Verrate mir, was nimmst du denn für dich persönlich mit aus den letzten Wochen? Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe ja vorhin auch fleißig zugehört, deswegen habe ich auch angerufen gehabt, was der Ramadan mit einem macht. Das reflektiere ich auch auf mich. In diesem Monat, wie gesagt, verzichtet man auf die Triebe eines Menschen und versucht ja, ein besserer Mensch zu werden. Man betet viel mehr. Vielleicht kann es sein, dass jemand im Gebet nicht gerade stark ist oder dem nicht nachfolgt. Aber in diesem Monat gibt man sich extra Mühe, weil es nun mal ein heiliger Monat ist. Und man versucht einfach besser zu werden. Man versucht zum Beispiel, dieses Gebet aufzuerhalten, Dinge besser zu machen. Man reflektiert sich selber, man ist Gott viel gebundener in dieser Zeit, weil es nun mal so dieser heilige Monat ist, in dem man sich bemüht, da wiederhole ich mich noch einmal. So, und versuch,
aber was willst du besser machen? Ganz konkret.
Das ist nicht einfach.
Ganz konkret eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, das will ich besser machen. Das habe ich für mich selbst erkannt und will es angehen.
Praktizieren ist ja nicht einfach, in jeder Religion. So. Da hat man mal keine Lust, da hat man mal keine Zeit und sonst was. Das will ich halt besser machen, zum Beispiel. Okay. Gott gebunden sein, vom Weg nicht abkommen, Gott gedenken.
Solche. Gibt es konkrete Dinge, um die du gebeten hast?
Im Ramadan. Ja, klar. Man betet um die wichtigsten Dinge, den Schutz der Familie etc. pp. Das sind ja auch private Dinge zum Beispiel. Also, jeder hat ja seine Bedürfte, seine Sorgen vielleicht.
Ja.
So, ist ja normal. Jeder betet zu Gott und hat ja seine Bittgebete, was er will oder wo er vielleicht Hilfe braucht oder dass sich seine Lebensumstände ändern. Ja, solche Dinge halt.
Und abschließend dazu noch die Frage, denkst du, was ist der ausschlaggebende Faktor, dass diese Gebete erhört werden? Ist das, gibt es da konkret irgendwie so eine Art, Anleitung oder sagst du, nee, das ist eigentlich, ja, hängt von dir selbst ab oder es hängt von der Stärke deines Glaubens ab oder wovon hängt das ab?
Ich sag mal so, die Gebete werden ja erhört. Gott, also wir sind der Überzeugung, dass Gott existiert. So, und laut der Überlieferungen, die wir haben, ist es auch so, dass Gott seinem Diener seine Gebete nie widerrufen wird. So. In dieser Überzeugung bleiben wir. Wie gesagt, wir sind eine sehr straighte Religion. Mhm. Es gibt im Gebet gewisse Regeln. Es gibt die Gebetswaschung. Ich weiß nicht, ob du mal was davon gehört hast. So, es gibt ja auch Regeln, wie wir beten. So, wir verbeugen uns ja vor Gott, wie man es aus dem Alten Testament auch kennt. So, diese Regeln muss man befolgen, dass das Gebet erhört wird, na klar. So. Aber in diesem Ding zum Beispiel kommt ja oft die Frage von nicht-muslimischen Freunden von mir, ja, wie ist das, wenn hört dir Gott eigentlich zu? Der Überzeugung sind wir Muslime aufgrund unseres Korans unseres Glaubens und unserer Überlieferung, dass Gott jedes Gebet seines Dieners erhört.
Okay. Ist das, fand ich spannend. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 23.
Ich wollte gerade sagen, sehr jung und hat auf jeden Fall viele Infos. Danke dir, Esat. Vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne.
Esat, schönen Abend dir. Bis bald.
Also dann, schönen Abend noch.
Tschüss, mach's gut. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Das war mein Ramadan 2025. Lautet das Thema. Er ist noch nicht ganz vorbei, aber wir machen das heute, weil nächste Woche macht es dann keinen Sinn mehr. Bin gespannt, eure Gedanken zu hören.
Die Radio Regenbogen Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 08000 34 35 36.
Was bedeutet Ramadan für dich persönlich? Ja, welche Herausforderungen hattet ihr dieses Jahr während des Fastens? Einige haben gesagt, naja, aufgrund des Wetters war es relativ einfach, aber auch die Tatsache, dass die Tage nicht so lang waren. Es ist früh dunkel geworden. Da gibt es andere Monate, Jahre, in denen das schwieriger war. Eure Gedanken möchte ich ganz gerne hören und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der Endziffer 3. Hallo, wer da? Woher?
Hallo, hören wir uns?
Wir hören uns. Wer ist denn dran?
Super, Nermin, mein Name, freut mich. Guten Abend.
Nermin?
Nermin mit M.
Nermin. Ich bin Daniel. Woher rufst du an? Aus welcher Ecke, Nermin?
Aus Soffenbach am Main.
Ui, Ecke Frankfurt. Cool.
Ecke Frankfurt, genau.
Aber die bessere Seite. Dann erzähl mal. Was hast du zum Thema Ramadan zu erzählen?
Naja, vieles, ohne Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich habe und von wo ich anfangen sollte, aber...
Fang auf jeden Fall bei dir an. Sprich nicht für die anderen, sprich immer für dich persönlich. Das ist immer besser.
Für mich persönlich, genau.
Und ja, deine Gedanken der Wichtigkeit, der Sinnhaftigkeit, das sind, glaube ich, so die wichtigen Dinge, über die wir reden sollten.
Okay, na, Ramadan gibt mir ein besonderes Gefühl immer. Ich fühle mich dann immer so näher zu Gott und praktiziere nahezu der Religion. Und natürlich, wenn man näher zu Gott ist, fühlt man sich auch so von innen besser, als wenn man weiter weg ist.
Und das macht Sinn, durchaus. Aber inwiefern würdest du das vom Gefühl her unterscheiden? Wenn man sagt, ich fühle mich näher zu Gott, heißt das, meine ganzen Sorgen waren während dieser ganzen Tage wie weggefegt? Oder sagst du, nein, sie waren da, aber sie waren viel präsenter und ich war vielleicht viel lösungsorientierter? Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, deine Gedanken.
Naja. Es gab ja auch schwierige Momente bei der Arbeit zum Beispiel. Ich bin ja auch ein Raucher und ohne Zigaretten, dann fangen die Nerven an und ich arbeite auch als Vorarbeiter. Da waren stressige Tage mit Leuten, mit dies, mit Arbeit. Es war verschieden immer, aber wenn man in Ramadan ist, fühlt man sich halt irgendwie ausgefüllt von mit irgendeiner positiven Energie, die Gott dir gibt und irgendeiner Wunderkraft sozusagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das genau erklären könnte, aber das ist ein besonderes Gefühl, wie ich ja auch am Anfang gesagt habe. Irgendwie fühlt man sich ausgefüllt und man denkt, es wird schwierig, es wird dies, es wird das, aber man kann eigentlich alles schaffen. Obwohl man auch isst, auch nicht trinkt, auch nicht raucht, aber irgendwie wird alles erleichtert von Gott.
Mhm. Weil er dich an die Hand nimmt quasi, weil er da ist.
Sozusagen, man spürt dann halt immer ein Schieben, so einen Rücken halt sozusagen.
Aber jetzt weißt du ja auch, oder jetzt wissen wir ja, da wir ja gläubig sind, wissen wir ja, dass Gott immer da ist. Dass es ne, keine Rolle spielt, ob das jetzt irgendwie einen bestimmten Monat im Jahr ist oder so, er ist ja immer da. Warum ist es aber gerade in der Zeit irgendwie hilfreicher?
Weil man so viel mehr zu Gott steht, halt man lest viel mehr Koran in, zum Beispiel ich lese viel mehr Koran in Ramadan, da das die Zeit für die Vergültung ist sozusagen. Ich bin viel näher an Gott, ich bete viel mehr, außer den 5-mal beten, das wir müssen immer. Mhm. Da bete ich dann noch immer extra so Gebete, damit meine Gläubigkeit stärker wird sozusagen.
Gibt es ganz bestimmte Passagen, die du immer wieder liest? Oder liest du immer wieder, schlägst du einfach auf und guckst einfach, was dich interessiert? Oder wie gehst du vor?
Meine Praxis ist es immer im Laufe des Ramadans ganz Koran durchzulesen.
Einmal komplett durch?
Einmal komplett durch, im Laufe von Ramadan. Das sind ja 600 Seiten. Das kann man ja auch schneller als in einem Monat lesen, aber ich lese dann immer so ein bisschen langsamer. Ich teile es auf. Heute lese ich so viel, morgen so viel, halt mit der Zeit, damit ich das mit viel mehr Verständnis durchlesen kann, als wenn ich nur vorbeigehe halt.
Ich bin gerade überrascht, begeistert, dass du das hinkriegst, weil, also ich kann mir vorstellen, wenn man das liest, man muss doch erstmal über die Worte nachdenken, sie verinnerlichen, verstehen. Das ist doch gar nicht so einfach. Ich meine, durchlesen, klar, das würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen, einmal durchlesen. Aber ich will ja auch verstehen. Oder sagst du, na, ich verstehe ja, deswegen brauche ich nicht lange drüber nachzudenken?
Ich verstehe nicht alles. Zum Beispiel, es ist nicht gleich, als ich das erste Mal Koran ganz durchgelesen habe und als ich es zum 10. Mal gemacht habe. Man versteht halt mit der Zeit, so wie ich älter werde, wie ich viel mehr über die Religion lerne und so weiter, verstehe ich immer mehr und mehr die Worte von Gott.
Also ich bin wirklich positiv überrascht. Wie viele Leute können das schon von sich behaupten, das wirklich komplett gelesen zu haben, das ist halt die Heilige Schrift. Selbst die Christen können nicht alle behaupten, dass sie die Bibel komplett durchgelesen haben. Und das ist ja auch gar nicht so einfach, das so zu verstehen. Aber ich finde den Gedanken, den du gerade geäußert hast, sehr schön, dass du sagst, man liest es sich einmal durch, hat gewisse Dinge verstanden, nicht alles, das wird man vielleicht nie, aber dann liest man sich das nochmal und nochmal durch und beim 10. Mal verstehst du plötzlich Dinge, die du vorher nicht verstanden hast. Und so arbeitest du dich quasi durch, ne, kann man sagen.
Ganz genau. Und da gibt es ja auch bestimmte Phrasen, die ich schwieriger verstehen kann. Dafür haben wir auch Tafsir. Das heißt, so Erklärung für Gottes Worte.
Ja.
Die große Islamisten, die haben den Koran durchgelesen, die sind viel mehr in der Religion, haben das alles auch durchstudiert und so weiter. Dann kann man das auch von denen so ein bisschen erklärt bekommen und lesen. Dann ist es auch leichter fürs Verstehen halt.
Okay.
Weil es gibt viele Phrasen, die man nicht so leicht verstehen kann immer.
Das kann ich mir vorstellen. Aber gerade an dich so eine Frage eigentlich ideal, weil wenn du es wirklich schon so häufig gelesen hast, dann kann ich dich durchaus fragen, ob du der Meinung bist, dass eigentlich für jede Lebenssituation eine Lösung im Koran steht. Oder sagst du, nein, es gibt Dinge, die stehen da nicht drin? Oder sagst du, doch, es ist eigentlich für jede Lebenssituation etwas Passendes drin?
Meiner Meinung nach ist für jede Lebenssituation etwas drin. Nur, dass wir es nicht so leicht verstehen können, auch wenn wir es durchlesen. Dafür haben wir dann immer die Worte von Gottes Prophet, letzten Mohammed, alaihi salam. Und seine Worte nennen sich Hadithe bei uns. Wenn man die Hadithe dann zusammen mit dem Koran nimmt, dann kann man viel besser die Religion verstehen.
Aber es ändert sich ja so viel in unserer Gesellschaft und mit den Jahrhunderten hat sich ja viel verändert. Viele Dinge sind entstanden, die zu Zeiten, als das geschrieben wurde, ja noch gar nicht existiert haben. Wie kann es also sein, dass Antworten da drin stehen für Probleme vielleicht, die heute erst da sind, die früher noch nicht waren?
Dafür gibt es ja auch ganz viele Beispiele, die für die Koran-Lösung hatte vor 1500 Jahren, als es gekommen ist, die Leute erst heutzutage erfunden haben. Zum Beispiel Ramadan-Fasten. Im 19. Jahrhundert war da so ein, der einen Nobelpreis bekommen hat, wo er von der Wissenschaft erklärt hat, was für eine Bedeutung das Fasten hat.
Okay.
Wenn man einen Monat lang nicht fastet, das heißt nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht dies, nicht das, was das für eine Bedeutung für den Körper hat.
Ja, gut, aus wissenschaftlicher Sicht oder aus religiöser
Sicht? Aus wissenschaftlicher Sicht.
Okay.
Und der hat dafür dann auch einen Nobelpreis bekommen, das heißt, der Koran steht vor den Leuten, sozusagen Gottes Worte stehen vor den Leuten und mit der Zeit wird immer dann alles klarer und klarer halt. Mhm. Es ist im Moment nicht alles klar, wenn man alles durchliest und so, aber mit der Zeit, wenn es zu so einer Situation kommt, dann kommt man zurück auf den Koran. Ja, das wurde schon vor 1500 Jahren gesagt.
Schaust du immer mal rein, wenn du vor irgendeinem Problem in deinem Leben stehst? Oder sagst du, ich brauche da nicht reingucken, ich mache erst mal und dann schaue ich später nach oder weiß ich nicht?
Ich denke dann immer so von einer rationalen Art und Weise. Rational gucke ich auf Sachen halt und subjektiv dann natürlich auch, was würde die Religion sagen? Und dann gehe ich immer von meiner Meinung her. Weil ich kann ja nicht immer Koran aufmachen für jede Frage, die ich im Leben habe. Dann würde ich nichts anderes machen, als außer Koran lesen und die Fragen beantworten. Dann hätte ich ja auch keine Fragen mehr. Ich hätte auch keine Zeit, die Fragen zu bekommen.
Na gut, jede Frage nicht, aber vielleicht die, an denen du lange zu knabbern hast. Sachen, wo du wirklich lange drüber nachdenkst und vielleicht sagst, ich komme hier an diesem Punkt gerade nicht weiter in meinem Leben.
Da versuche ich das immer durch die Religion zu lösen, dieses Problem, und weiterzukommen.
Und hat es in der Vergangenheit immer funktioniert oder sagst du, auch das ist nicht immer die Lösung für alles?
Bei mir persönlich hat es immer funktioniert, Gott sei Dank.
Okay, und du hast auch nie das Gefühl gehabt, ich habe da eine falsche Entscheidung getroffen? Nein.
Für diese Fragen, wo ich mich zusammen sozusagen mit der Religion, wo ich mich hingesetzt habe und durch die Religion eine Lösung gefunden habe, war ich bis jetzt noch nicht falsch. Da habe ich niemals falsch gelegt. Ich meine, man soll Islam leben, nicht nur machen, was Islam sagt. Weil es ist eine Sache, wenn man betet, was ein Muss ist sozusagen bei uns Muslimen, und es ist eine andere Sache, wenn man Islam lebt. Man kann nicht nur beten und hoffen, ja, okay, ich bete, ich mache jetzt nicht andere Sachen, die bei Koran verboten sind, über das Islam, die verboten sind und so weiter. Aber ich bete, okay, ich komme in Jenseits. Mhm. Das heißt, man muss auch gut zu Leuten, zu Menschen sein. Das war auch das Gespräch von den Imam bei dem letzten Freitagsgebet zum Beispiel. Man darf die Religion nicht aufteilen auf zwei Seiten. Auf Leute, die beten und Leute, die nicht beten zum Beispiel. Mhm. Weil wenn jemand nicht betet, aber alles andere nach Islam sein Leben führt, lebt, man ist korrekt zu Leuten, man ist gut zu Leuten, man hilft, wenn man kann und so weiter, aber man betet nicht, dann ist die Religion nicht voll, weil dann fehlt das Beten, weil die erste Frage, wenn wir sterben, bei Gott wird sein, wo ist euer Gebet?
Mhm. Auch wenn du ein guter Mensch warst.
Auch wenn du ein guter Mensch warst. Ich meine, das ist so in den Schreiben, es gibt ja auch Beispiele, wo der Mohammed a.s. sagt, dass es eine Prostituierte gab, die einen Hund gefuttert hat. Und deswegen sind ihre guten Taten waren mehr als die schlechten Taten. Mhm. Das ist alles dann, hängt von Gott ab. Er kann uns verzeihen oder uns nicht verzeihen. Es, mehr oder weniger liegt es mehr auf uns ab, wie wir uns durchkämpfen durchs Leben halt sozusagen.
Und weil er auch weiß, ob wir etwas machen aus Überzeugung oder ob wir etwas nur machen, weil wir Angst vor Bestrafung haben.
Ganz genau.
Okay. Nermin, danke dir für deinen Anruf.
Bitte, danke dir für die Gelegenheit.
Gute schöne Nacht. Mach's gut. Schönes Wochenende. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit.
Die Radio Regenbogen Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 08.000 34 35 36.
Unser Thema heute, und ihr habt online mitgemacht, da gehen wir ganz kurz drauf ein. Auf Instagram gab es zwei Fragen zum Thema heute. Ich wollte wissen, wie steht ihr eigentlich zu der Idee, dass der Ramadan auch Nicht-Muslimen etwas bieten kann? Und darüber haben wir ja in der ersten Stunde kurz gesprochen. Hier kommt das Ergebnis aus der Community. Ich finde das sehr interessant und könnte mir vorstellen, dass es einen Nutzen auch für Nicht-Muslime hat, sagen 30% aus der Community, also so gut wie jeder Dritte. Ich glaube, dass es da keinen Nutzen gibt, wenn man nicht dieser Religion angehört, sagen 28%, auch fast ein Drittel. Ich sehe das relativ neutral. Also kann sein, dass es da einen Nutzen gibt. Kann auch sein, dass es da keinen gibt. Sagen 16%. Und ich persönlich interessiere mich überhaupt nicht für solche Themen, sagen 26%. Aber wenn wir die 16, die Neutralen und die Interessierten zusammennehmen, dann ist das schon ein beachtlicher Teil von 46%. Zweite Frage. Was ist deiner Meinung nach der Hauptzweck des Ramadan? Es gab 4 Antwortmöglichkeiten, ist zwar nicht alles, aber immerhin so ein grober Überblick. Hier kommt das Ergebnis aus der Community. Also der Hauptzweck ist die körperliche Gesundheit, sagen 7%. Es ist eine spirituelle Reinigung, sagen 21%. Es ist für mich Selbstreflexion, sagen 24%. Und es ist eine kulturelle Tradition, sagen 48%. Wobei wir nicht vergessen dürfen, bei dieser Umfrage haben mit Sicherheit auch sehr viele mitgemacht, für die das keine Bedeutung hat und die wahrscheinlich einfach auf kulturelle Tradition getippt haben. Insofern trotzdem ein interessantes Ergebnis. Wir kommen aber noch zu den E-Mails, die ich bekommen habe zum Thema. Und da habe ich, was habe ich denn schon vorgelesen? So, gucken wir doch mal gerade, was wir schon vorgelesen haben und was noch nicht. Da habe ich eine Nachricht und zwar von Fatima, die hat geschrieben aus Mannheim, der Ramadan war dieses Jahr besonders herausfordernd für mich, weil ich gerade meine Abschlussprüfungen hatte. Und da will man natürlich immer wieder mal ein bisschen Energie snacken. Aber das Fasten hat mir trotzdem geholfen. Ich habe durchgezogen und konnte mich fokussieren und auch innerlich ruhig bleiben. Dann haben wir, muss mal gerade hier gucken, sollen wir ein bisschen durcheinander machen oder sollen wir der Reihe nach? Ich guck mal, hier haben wir noch. Da haben wir den Hassan, der geschrieben hat, ich arbeite im Schichtdienst und das Fasten war manchmal schwer zu organisieren. Trotzdem habe ich es geschafft, fühle mich jetzt wesentlich stärker, körperlich und geistig. Dazu könnte ich dir auch was erzählen, komme aber nicht durch. Hassan, kannst gerne probieren. Wir haben aktuell eine Leitung frei, die kannst du dir gerne schnappen. Dann würde ich gerne was darüber erfahren, gerade wenn es um das Körperliche und Geistige geht. Das finde ich persönlich nämlich wahnsinnig spannend. Amina hat geschrieben, das habe ich schon vorgelesen. Dann hat Yusuf hat geschrieben, ich finde es toll, wie viele Menschen einfach in unserer Nachbarschaft zusammenkommen. Es zeigt mir, wie wichtig Gemeinschaft ist. Und dann haben wir noch, was haben wir denn noch hier? Selma hat geschrieben, dieses Jahr habe ich viel über den Koran gelehrt und versucht, meine Gebete regelmäßiger zu machen. Es hat mir geholfen, innerlich auch einen gewissen Frieden zu bekommen. Sarah schreibt, der Verzicht aufs Essen war gar nicht so schwer wie der Versuch, nicht zu lästern oder wütend zu werden. Okay. Vor allem mit meinen Eltern habe ich mich in den letzten Wochen viel gestritten und das macht es mir ehrlich gesagt nicht besonders leicht. Aber ich habe viel über mich selbst gelernt und versuche es auch nächstes Jahr wieder. Okay, aber ne, nicht nur nächstes Jahr wieder, jeder Tag in eurem Leben habt ihr die Möglichkeit, etwas zu ändern, etwas besser zu machen. So, was haben wir noch für Mails? Gucken wir doch mal. Eva hat geschrieben, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal an einem interkulturellen Ramadan teilgenommen. Es war beeindruckend, wie viele Menschen zusammenkamen, sich austauschend. Ich habe es als sehr friedlich und unglaublich schön empfunden. Dann haben wir, was haben wir noch? Hier Leon hat geschrieben, hey Daniel, ich denke, der Ramadan ist eine gute Gelegenheit, mehr über andere Kulturen zu lernen. Vielleicht werde ich nächstes Jahr auch mal mitmachen. Und ja, ansonsten sind es viele lange Mails auch gekommen. Ich danke euch erstmal an dieser Stelle fürs Mitmachen und wir gehen direkt in die nächste Leitung.
Die Radio Regenbogen Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 08000 34 35 36.
Hallo.
Hallo.
Hi, wer da woher?
Oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede und die Barmherzigkeit und deswegen Allah sei mit dir, mein Bruder. Erstmal Dankeschön, dass ich drangekommen bin und ein noch größerer Dank, dass du diese Plattform bietest, um Aufklärung zu bieten. Und ja.
Wie darf ich dich nennen? Wer bist du?
Mein Name ist Musa.
Musa.
Übersetzt heißt es Moses. Genau.
Und aus welcher Ecke rufst du mich gerade an?
Ich komme aus Offenburg.
Aus Offenburg.
Das ist in der Nähe von Kehl, also von Straßburg, in der Nähe von Basel.
Ja, da, ja genau. Bisschen so südlich, west-südwest quasi. Okay.
Genau. Und du hast ja die Frage gestellt, was der Zweck des Ramadans ist. Also der hauptsächliche Zweck, wie es Gott im Koran erwähnt, ist es das, dass man gottesfürchtig bzw. gottesbewusst wird. Und weil es den Völkern vor uns auch festgeschrieben war. Also dass die Generation vor uns, in der Religion vor uns, war es ja auch eine Pflicht zu fasten. Genau wie der Bruder erwähnt hatte, dass Jesus Friede und Segen sei mit ihm, auf ihn genauso gefasst hat wie wir Muslime. Und an sich ist das alles ein Selbstschutz. Jedes Gebot und Verbot ist ein Selbstschutz. Also all die Verbote, wenn man sich dran hält, schützt es ein, zum Beispiel kein unehelicher Geschlechtsverkehr, kein Alkohol trinken, kein Zigaretten rauchen. Also alles, was dem Körper schadet, ist bei uns im Islam verboten. Und alles, die ganzen Gebote, sei es das Gebet, gut zu seinen Mitmenschen zu sein, gut zu seinen Eltern zu sein, das hat alles Vorteile. Also klar, es ist jedem selbst überlassen, was er tut und was er nicht tut, aber am Ende tut der Mensch sich nur selber Schaden, wenn er nicht gehorcht. Tut er sich am Endeffekt nur selber Schaden.
Ich finde deine den Begriff Selbstschutz, den ich heute zum ersten Mal höre in der Hinsicht, finde ich sehr schön. Und frage mich aber auch, wobei, du kannst ja erstmal weiter sagen, dann können wir darauf gerne kurz eingehen.
Nee, frag ruhig.
Also der Selbstschutz, ich meine, vor dem hatten wir den Uwe, der gesagt hat, ich erkenne den Sinn nicht, den ganzen Tag faste ich und dann abends mache ich all die Dinge, die ich den ganzen Tag über nicht gemacht habe und jetzt ausgeklammert trinken und essen, was wir alle benötigen, wir müssen ja überleben. Aber die anderen Sachen, du hast ja heute auch Sachen angeschrieben, die einem nicht gut tun, ne? Und in dem Moment, wenn du sagst, naja, diese Verbote dienen ja auch zum Selbstschutz, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Sinn dahinter ja auch ist, generell das Ganze zu überdenken und abzulegen, oder nicht?
Also wie genau meinst du das jetzt? Ich habe das nicht ganz verstanden.
Naja, Dinge, die schädlich sind, genau, egal in welcher Hinsicht schädlich genau für dich sind, dass du das einfach ablegst und nicht nur für diesen begrenzten Zeitraum von bis, sondern dass du lernst zu erkennen, dass das nicht der richtige Weg ist.
Aber leider wissen wir Menschen, dass es nicht richtig ist, aber trotzdem tun wir das, weil Gott hat einen Schwach erschaffen. Und dafür ist der Ramadan auch gut, dass man halt seine Triebe kontrollieren lernt. Also Essen und Trinken ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn man das nicht tut, stirbt man. Und wenn man darauf verzichtet, weil Gott es will, und man tut auch auf Essen und Trinken verzichten, wenn keiner zuschaut, deswegen ist das Fasten die liebste Tat von Gott, dann lernst du auch, die anderen Dinge zu nachzudenken, zu reflektieren. Okay, ich habe jetzt auf Essen und Trinken verzichtet, vielleicht unterlasse ich jetzt das Masturbieren oder dann Kontakt mit den Frauen. Ich unterlasse das Rauchen, Drogen nehmen, Alkohol trinken.
Wie steht es eigentlich um die modernen Süchte? Also zum Beispiel das Internet, was vor dem genannt wurde. Zählt das auch damit dazu? Oder ist das noch so ein bisschen in der Schwebe?
Also im Prinzip ist ja alles wie Feuer, Wasser. Also es kommt darauf an, wie man es benutzt. Also durch das Internet konnte ich sehr, sehr viel lernen. Aber es ist immer eine Frage, wie man es nutzt. Also bei mir war das so, vor 3 Jahren, davor war ich überhaupt nicht religiös. Klar, ich bin in einem muslimischen Haushalt aufgewachsen, aber mir wurde nichts beigebracht. Ich wusste nichts über die ganzen Propheten, über Jesus, Moses, Abraham, Noah, Adam. Ich wusste nichts über die Religion. Und da habe ich einfach angefangen zu fasten. Da habe ich angefangen, das Gebet zu erlernen, weil ich davor nicht beten konnte, also das rituelle Gebet. Und dadurch habe ich auch viel im Internet nachgeforscht, viele Vorträge angehört, angeschaut. Und dadurch konnte ich mein Wissen halt gut erweitern. Es ist immer eine Frage, wie man es benutzt. Weil mit Feuer kannst du dich wärmen, du kannst Wasser kochen, du kannst Essen zubereiten, aber du kannst dich selber verbrennen, du kannst dein Haus anzünden. Und es ist immer so eine Sache.
Also es ist immer ein Werkzeug, so sage ich das immer für mich als Definition. Und genau, es ist entscheidend, was machst du mit diesem Werkzeug? Nutzt du es, um etwas Gutes zu machen? Oder nutzt du es für was Schlechtes? Aber wenn ich für mich, nur als Beispiel, ich will das einfach für mich auch verstehen, ob das dann für mich zählen würde, wenn ich erkenne, ich bin online-süchtig beispielsweise, verbringe 6 Stunden täglich im Internet und jetzt habe ich diese Chance zu fasten, würde das dann dazu zählen und ich müsste auf diese Dinge, die, ne, wo ich eindeutig irgendwo...
Also Gott sagt mir, wenn mein Diener seine schlechten Taten und seine Angewohnheiten nicht unterlässt, brauche ich seinen Hunger und seinen Durst nicht. Also es geht nicht nur um den Hunger und den Durst, dass man den zurückhält, sondern auch, dass man an sich selber arbeitet, versucht, mehr gute Taten zu machen und sich Stück für Stück verbessert.
Das gibt mir die Antwort auf die Frage. Das ist schön formuliert. Kannst du es gerade nochmal sagen? Was nochmal dieser Satz?
Also wenn mein Diener das... die schlechten Angewohnheiten und die Taten nicht unterlässt, ja, brauche ich seinen Hunger und mein Fasten nicht.
Was zählt für dich persönlich noch zu den schlechten Angewohnheiten?
Also was sehr, sehr, sehr schlimm ist, sind Mutmaßungen.
Mutmaßungen?
Weil selber das, genau, also dass man vorschnell urteilt. Mhm. Man sieht etwas und man tut direkt die Leute verurteilen. Aber wir Menschen sind unser Wissen begrenzt. Wir wissen nicht, was die Hintergrundfaktoren sind. Das heißt, wir tun schon über Menschen urteilen, über Situationen urteilen, obwohl wir gar kein Wissen haben. Und Gott sagt auch im Koran, dass manche Mutmaßungen Sünde sind. Mhm. Und was auch eine sehr schlechte Angewohnheit ist, lästern. Mhm. Also wie du gerade in der E-Mail vorgelesen
hast. Ja, genau, hatte ich ja vor dem gehabt. Irgendwie hat das
also
geschrieben.
Lästern, unser Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihn, sagte, lästern ist wie, wenn man das Fleisch seines toten Bruders isst. Und in der modernen Wissenschaft hat man herausgefunden, dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du über jemand anderen redest oder über dich selber. Und das kommen wir wieder zurück auf den Selbstschutz. Wir wissen nicht von jedem Gebot und Verbot, was für eine Auswirkung das hat, aber wir wissen, dass es gut für uns ist, beziehungsweise schlecht für uns ist, wenn wir das tun.
Hm. Da finde ich einen sehr guten Gedanken, den ich, glaube ich, heute noch nach der Sendung drüber nachdenken werde. Eine Sache, die ich mal gehört habe und die hat sich auch bewahrheitet. Jemand, der mit dir über andere Menschen lästert, der lästert auch mit anderen Menschen über dich.
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
Also ich bin bis jetzt zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Das hat immer gestimmt. Und deswegen...
Ja.
Wenn man sich das irgendwie so ein bisschen vor Augen führt, dann unterlässt man es vielleicht. Vielleicht. Aber es ist schwer. Wie geht man solche Dinge an? Solche inneren Konflikte, solche inneren... Ja, das ist ja schon so ein bisschen... Man muss sich ja selbst umprogrammieren oder versuchen, anders zu handeln, wie man normalerweise handelt. Was gibt einem da den Halt oder die Möglichkeit, das anzugehen?
Also die größte Motivation für uns Muslime ist das Paradies. Weil wir wissen, egal welches Leid uns trifft, oder wenn wir diese Sünde unterlassen, werden wir dafür belohnt. Und klar, man weiß nicht, wer ins Paradies kommt, weil nur durch die Barmherzigkeit Gottes kommen wir ins Paradies. Die Taten alleine werden nicht ausreichen. Also egal, was ich tue, ich komme nicht durch meine Taten ins Paradies. Ich komme nur durch die Barmherzigkeit ins Paradies, wenn Gott all meine Sünden vergibt und durch seine Barmherzigkeit mich ins Paradies lässt.
Einen deiner Vorredner habe ich gefragt, vergibt er alles, wenn man betet und wenn man um Vergebung bittet, oder gibt es Dinge, die nicht vergeben werden? Und er sagte, naja, er entscheidet das. Das liegt in seiner Entscheidung, was er vergibt und was er nicht vergibt. Was sind deine Gedanken dazu?
Also Gott sagt ja selber, dass er allvergebend und barmherzig ist. Mhm. Also der Allerbarmer, der Allvergebende, der Barmherzige. Das sind seine Namen, die er sich selber zugeschrieben hat. Und klar, für jede Sünde, die du begangen hast, bist du auch bestraft. Mhm. Und die beste Bestrafung ist, dass man sie im Diesseits bekommt, weil dadurch ist die Bestrafung im Jenseits deutlich einfacher. Weil, ja, so natürlich kann Gott alle Sünden vergeben, aber wir müssen auch die Konsequenzen daraus ziehen. Nur weil ich jetzt gewisse Sünden begangen habe, zum Beispiel erwähnt das schwarze Magie, wenn ich wirklich Gott aufrichtig ist dabei der Schlüssel bei allem im ganzen Leben. Wenn ich aufrichtig um Vergebung bitte und versuche, mich zu verändern, mhm, Gott sieht ja, dass ich mich anstrenge.
Ja.
Und dadurch werde ich auch belohnt. durch die Barmherzigkeit Gottes.
Du bist jetzt schon der Zweite, der das Thema schwarze Magie oder Magie aufgreift. Was heißt das in dieser modernen Welt, in der wir sind? Was ist denn eindeutig schwarze Magie für dich?
Also es gibt so bestimmte Riten, also das kann man so vergleichen wie Hexen, dass sie wie eine Voodoo-Puppe oder dass sie Bilder von dir nehmen und da irgendwelche Schriften da hinzufügen und dann bist du halt verflucht. Das heißt, dass ein Djinn zum Beispiel, also ein Feuerwesen, dich ständig begleitet und immer das Schlechte anzieht. Zum Beispiel das böse Auge ist auch immer. Das böse Auge ist zum Beispiel, dass jemand hat Erfolg und du bist neidisch auf ihn und dadurch wird sein Erfolg geschmälert. Aber dadurch haben wir auch bestimmte Suchen im Koran, die uns davor schützen sollen.
Aber ist schwarze Magie auch schon, weil das war jetzt schon sehr speziell, das ist ja jetzt wirklich, wenn du sagst, da werden irgendwelche Sachen geschrieben und so, ist schwarze Magie für dich auch schon, wenn ich jemanden einfach nur wortwörtlich verfluche?
Also,
wenn ich jemanden, ich wünsche dir das und das, dies und jenes, das Schlimmste auf der Welt, kennt man ja, ne? Manchmal macht man das, weil man sauer auf jemanden ist und dann wirft man dieser Person das hinterher.
Also ob das jetzt so schwarze Magie zählen würde, weiß ich nicht. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Aber was ich weiß, egal ob du gläubiger Mensch bist oder ein ungläubiger Mensch, sobald jemand dir Unrecht angetan hat und du machst Bittgebete, also Stoßgebete, wird jedes Gebet erhört. Also wenn ich dir zum Beispiel Unrecht angetan habe und du bist nicht religiös und du wünschst mir das Schlechte, dann wird es 100% passieren. Weil Unrecht jemand anzutun ist so etwas Schlimmes. Ist überhaupt nicht gut.
Geht so in die Richtung Karma?
Also wir glauben nicht an Karma, aber tu Gutes und dir wird Gutes geschehen. Also im Prinzip schon, aber im Prinzip auch nicht. Also okay. Wir hoffen halt, dass wenn wir etwas Gutes tun, dass Gott uns mehr zurückgibt.
Ja, aber das bestätigt sich ja auch, ne? Wenn du positiv denkst,
ja.
Dann hast du davon auch
Karma
mehr.
Kommt so. Ja, aber Karma wird ja dem Universum zugeschrieben, sozusagen. Also ich tue jemand was Gutes und ich weiß, dass ich was Gutes zu ihm bekomme. Aber wir tun das Gott zuschreiben. Okay, ich behandle meine Mitmenschen gut, weil ich weiß, dass Gott mich dafür belohnen wird.
Musa, vielen Dank. Das war sehr ausführlich. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht und alles Gute.
Vielen Dank. Wir können gerne noch weiterreden, wenn du magst.
Ich muss gleich wieder weiter. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich weiß. Aber wir warten noch ganz viele. Ich danke dir erstmal für den Moment. Da waren viele neue Dinge und wünsche dir eine schöne Nacht. Bis bald.
Bis bald. Dankeschön.
Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung.
Die Radio Regenbogen Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 08000 34 35 36.
Schon wieder rum und bei mir wartet Ali aus Ulm. Ali, grüß dich.
Ja, hallo Daniel, ich grüße dich.
So, hallo. Was sagst du zu deinem Vorredner? Ich persönlich fand das Gespräch schön, aber was
ja, ich sag mal so zum Teil.
Oh, ich höre dich nicht gut, Ali. Du musst ganz kurz, du musst irgendwas an deinem Telefon ändern. Wir verstehen dich nicht. Guck mal, ob du was.
Fahren. Also, ich weiß, hörst du mich jetzt besser?
Ja, ein bisschen besser.
Ja, weil ich habe einen Lautsprecher an. Auf jeden Fall, der Vorredner, so wie der Hakan zum Beispiel, dass du jetzt meinte, ja, dass du dich, ja, dass mich an den Gott jetzt beuchten oder Angst haben, dass du nicht Böses tust. Also, man muss ja nicht immer von irgendwas Angst haben. Und denken immer, da gibt's irgendwas, da muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches tue und wie ein auch also eigentlich wie eine ja so was Böses, ja immer was Gutes zu tun, das muss ja nicht sein. Also der liebe Gott, der Barmherzige, der Allmächtige ist, ja man sollte eigentlich ihn ja nicht eigentlich fürchten, man sollte ja ihn lieb haben. Er hat ja uns genauso ja lieb. So, und hörst du mich, ja?
Ja, natürlich, ich höre dir gerade zu. Okay. Und finde schön, dass du nochmal die Frage aufgreifst, die ich vorhin gestellt habe. weil Gottesfurcht, Musa hat es gerade auch gesagt, der Sinn ist, gottesfürchtig zu werden. Du sagst, es ist nicht der Sinn, dass man Angst vor ihm hat, weil wir alle seine Kinder sind und er uns alle lieb hat, sagst du.
Ja, genau. Also, wie gesagt, steht ja überall geschrieben, dass er barmherzig ist und uns also Segen gesegnet ist. Ja, und dadurch, dass er auch so sagt, auch so geschrieben ist, wir kennen das ja aus ganzen Schriften, dass er auch niedergeschrieben ist, dass er näher ist als unsere Vene. Was ist näher sein als unsere Vene? Also Schlagader oder Vene, ist das ja das Blut, was in unsere Körper fließt. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, im Allgemeinen, er ist überall. Alles, was wir sehen, ist göttlich. Wir haben das Gespräch auch schon mal gehabt. Ich glaube, ich habe mit dir privat mal telefoniert, wenn du dich daran erinnern kannst. Da habe ich ja das auch erwähnt mit den Moleküle, Atome. Alles, was sich bewegt, ist göttlich. Ja, alles ist ja eigentlich durch ihn erschaffen. Sein und nicht sein. Von nichts ist alles entstanden. Mhm. So von einem Gedanken.
Da unterscheiden sich die Religionen nicht. Das ist ja in allen gleich. Ja.
Das heißt, er ist ja überall. Das heißt, in unserem Körper fließt das Blut. Das heißt, er ist in uns genauso. Wenn ich dich angucke, wenn ich mich angucke, überall, was ich angucke, ist göttlich. Mhm. Das ist alles Gott. Deswegen ist Gott überall, sagt man ja. Mhm. Man kann das auch, also jüngere Leute, die sind ein bisschen vielleicht unerfahren, meiner Meinung nach, die müssen sich mehr recherchieren, erforschen, weil Gott ist überall, ja. Man muss den Gott ja nicht fürchten, immer Angst haben, oh je, oh, das dürfte ich nicht machen, ja, das mache ich, wenn ich das mache, der bestraft mich, oh je, meine, nee, so ist es nicht. Das ist der falsche Weg, also, dass ich jetzt hier irgendwas wie die Eltern damals als Kind, da muss ich was fürchten, dass ich hier ja nicht was Falsches mache, nee, das ist nicht. Und was meine Meinung, was eigentlich Ramadan betrifft, zum Beispiel, was der Sinn an der ganzen Sache ist, meiner Meinung nach, man sollte das Hungern, das Aushungern, das heißt, auf dieser Welt, es gibt genug Menschen, wo nicht was zum Essen haben, wo verhungern oder sterben sogar. Man sollte das Gefühl haben, was eigentlich Hungern heißt. Ja? Wenn man weiß, was Hungern heißt, wenn man nur Abend essen würde, normal essen würde und nicht sich vollstopfen würde, dass man am nächsten Tag durchstehen kann und genauso dann morgens, wo man früh aufsteht und Frühstück, ganz normal, sogar manche gehen hin und dann nehmen nur ein Dattel, also zum Frühstück. Man soll das Gefühl haben, was Hungern heißt. Und wenn man das Gefühl hat, und dann, dass wir Menschen eine Körper sind in diesem Universum, wenn man das versteht, dann geht man auch hin und freiwillig, dann hilft man die anderen ja, die am Hungern sind. Um das geht es ja eigentlich. Und
Gebet, also Stichwort Mitgefühl. Ne?
Der Nachhaken, Entschuldigung, dass ich noch ausrede. Der Nachhaken, ich weiß nicht, wie der hieß jetzt, der Ismet oder Isan. Oder
Esat.
Auf jeden Fall hat ein paar Punkte gesagt. Das Gebet oder die Gebete, was durchgeführt werden sollten von Gott, auch geschrieben ist im Koran, ist es auch ein Training. Ein Training, dass man den lieben Gott nicht vergisst. Man kennt es ja im Deutschen, Übung macht der Meister. Das heißt, wir sollen immer wieder üben und immer, das heißt, üben heißt trainieren, Gebete durchführen, dass man diese Allmächtige nicht vergisst.
Okay, das ist so ein bisschen, Meinung. Ja, so eine bisschen modernere Version, aber sie macht es verständlich, vielleicht auch für Leute, die das nicht so ganz verstehen. Der Ramadan ist auch eine Art Training des Glaubens und damit man sich wieder mehr verbunden fühlt und sich besinnt auf das Wesentliche. Ne?
Ja, okay.
Zu dem Thema, was du vor dem gesagt hast, was der Verzicht mit der Nahrung ist, dazu habe ich folgenden Text gefunden. Der Verzicht auf Nahrung soll Muslime an das Leid Bedürftiger erinnern und sie auch heißt hier, dazu anregen, Mitgefühl und Dankbarkeit zu entwickeln. Wohltätigkeit und das Teilen mit Armen sind wichtige Aspekte des Ramadans.
Genau.
Unterschreibst du das so?
Daniel, es gibt ja Gesetze.
Ja.
Es gibt ja Gesetze wie das Pharma-Gesetz. Das sollte man befolgen. Das hat mit Religionen gar nichts zu tun. Das ist Pharma-Gesetz. Genauso, wenn ich was
sehe, das werde ich auch ernten. Das ist, es gibt zwei verschiedene Sachen. Diese Gesetze gibt es auch im Universum. Man sieht es, diese Gesetze wie Anziehungskraft und Stoßkraft und alles. Wenn diese Gesetze nicht gegeben hätte, wären wir auch nicht hier. Das ist so. Die, wo das die höhere Intelligenz uns also hier erschaffen hat, er hat schon dabei gedacht, er hatte gezielt sogar koordiniert und die Planetarium so einander so zugestoßen hat, dass dieser Planet entstanden ist. Das ist kein Zufall, dass dieser Planet entsteht. So. Und deswegen diese Pharma-Gesetz, das heißt, wenn man was nimmt oder bekommt, sollte man auch wieder zurückgeben. Das ist das andere Gesetz. Das sind Gesetze. Und wir leben ja mit diesen Gesetzen. Deswegen halten wir uns ja an die Gesetze, weil sowohl auch die Universum an Gesetze sich hält. Mhm. Ja, habe ich ja jetzt gerade wiederholt gesagt. Wie gesagt, ja, es ist aber nicht ein Muss. Muss, es gibt nicht Muss. Der liebe Gott, der Barmherzige, zwingt niemanden, also dass er muss. Das gibt's ja auch nicht, weil das steht in zum Beispiel in Sure Barara, genau in Ayatol Kursi, zum Beispiel diese Besetzung, zum Beispiel diese Übersetzungen, Bedeutungen, zum Beispiel jetzt Barara heißt eigentlich ein Milchkuh. Warum heißt diese Kapitel Milchkuh? Weil ein Milchkuh, man kann diesen Kuh eigentlich von alles, was du überlegen kannst, kann man das benutzen. Ob es sei denn die Milch, Leder, Gedärme heutzutage, alles von dieser Kuh kann man. Deswegen heißt auch diese Sure, also heißt auch Barare, also heißt übersetzt, das ist vom Arabischen kommt, das heißt es Kuh. Oder genauso diese Ayat Kursi. Kursi heißt ein Tisch. Ein Tisch hat vier Füße.
Wir müssen zum Schluss kommen. Bleib gerne noch dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir reden. Aber allen anderen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend, habt vielleicht was dazugelernt. Euch einen schönen Freitag. Dann am Sonntag wünsche ich euch ein schönes Zuckerfest. Und ja, erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Baden-Württemberg, Deutschland und die Welt. Radio Regenbogen, die Nachrichten.
Ich bin Christian Semmet. Spitzenvertreter aus 31 Ländern haben bei einem Gipfeltreffen in Paris über die weitere Unterstützung der Ukraine